Es ist schon eine eigenartige Zeit, in der wir leben. Zu der nicht gerade sehr sinnvollen Mode, dass die Männer, wenn sie reden wollen, sich vorher den Hals zubinden, kommt ja nun noch die Form, wenn wir singen, dass wir uns den Mund zubinden. Ich hoffe, dass das zumindest, was das Letztere betrifft, nur eine vorübergehende Sache sein wird. Ich habe keine Angst, sagt ein Junge voller Stolz. Ein Mann hat keine Angst, sagt ein Vater zu seinem Sohn. Ich habe Angst, wenn ich an Gegenwart und Zukunft denke, sagt der Zeitungsleser. Und ich habe Angst, sagt der Bibelleser, wenn ich mich so mit mancherlei Aussagen der Bibel intensiver beschäftige. Welche Rolle spielt denn nun die Angst im Leben eines Menschen? Jesus hat im Johannesevangelium im 16. Kapitel, im 33. Vers, uns folgende Aussage hinterlassen. Er sagt zu den Jüngern: Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus greift hier ein Kernthema auf, womit sich eigentlich der Mensch vom Beginn seines irdischen Daseins bis zur Gegenwart und wahrscheinlich eben auch noch in der Zukunft beschäftigt. Und Jesus sagt nicht, ein Christ hat keine Angst, wie der Junge oder der Vater fordert, sondern ihr habt Angst. Wir haben Angst vor dem Leben, wir haben Angst vor dem Tod, wir haben Angst vor der Krankheit, jetzt speziell vor Corona, wir haben Angst vor dem Verlust der Arbeitsstelle, vor der Prüfung, vor dem öffentlichen Auftritt, vor dem Bekanntwerden eines Fehltritts, vor dem Überfluten durch Flüchtlinge. Wir haben Angst vor dem Misslingen der ärztlichen Therapie, Angst vor dem Ausgestoßensein aus der Gesellschaft, Angst vor der Verantwortung, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Alter, Angst vor Gott. Angst ist aber eigentlich nicht nur negativ zu sehen. Stellt euch vor, wir hätten gar keine Angst. Vielleicht würden wir schon gar nicht mehr leben. Eigentlich bringen wir das ja unseren Kindern schon bei. Geh nicht im Dunkeln durch den Park. Nimm nichts Süßes von Fremden. Halte dich vom Herd fern, denn die Herdplatten sind heiß. Und im Hinblick auf Corona wird das ja seitens der Regierung auch genutzt, ob gerechtfertigt oder nicht, mag jetzt mal dahingestellt sein. Irgendwie Angst durch Zahlen, durch Aussagen, durch Beispiele. Angst vor Gefahren macht vorsichtig und umsichtig. Trotzdem, bei aller Vorsorge kann im Leben etwas passieren. Auch wenn ich regelmäßig zur Vorsorge zum Arzt oder zu den verschiedensten Ärzten gehe, kann ich krank werden. Auch wenn ich vorsichtig mich im Straßenverkehr bewege, kann ich einen Unfall haben. Und selbst wenn ich mich von Hunden fernhalte, kann ich ja plötzlich von einem gebissen werden. Viele Untaten im Leben geschehen nicht aus Angst, erwischt zu werden. Schon im Straßenverkehr wird das deutlich. Wo ist denn hier irgendwo eine Radarfalle? Wohl dem, der ein modernes Navi hat, das ihm zeitig genug die Warnung zukommen lässt. Und manche kriegerische Auseinandersetzungen haben auch nicht stattgefunden, weil einer Angst vor dem anderen hatte. Glücklicherweise, können wir an dieser Stelle sagen. Doch wir zahlen immer einen Preis. Denn die einmal gelernte Angst setzt sich tief im Inneren des Menschen fest. Sie lässt uns verkrampfen und wirkt sich auf unser Befinden aus. Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit, Appetitlosigkeit, Freudlosigkeit und vieles andere sind die Folge. Hinter jedem Moment lauert die Ungewissheit. Sie ist ein ständiger Begleiter und lässt uns eigentlich nicht mehr los. Es könnte ja immer etwas passieren. Ich werde nie vergessen, das Gebet meines Vaters zu meinem 18. Geburtstag. Ich war ein sehr lebhafter Junge, mir war kein Baum zu hoch, mir war kein Graben zu breit, mir war kein Zaun unüberwindlich und mein Vater betete zum 18. Geburtstag: Lieber Gott, hab Dank, dass der Junge noch gesund und am Leben ist. Dieses Gebet hat mich tief beeindruckt. Auch unter dem Blickwinkel, was haben meine Eltern öfters durchgemacht, wovon ich keine Ahnung hatte. Wobei Angst ja auch eine ganz persönliche Seite hat. Wovor der eine Angst hat, hat der andere keine. Ich kann nicht verstehen, wie man vor einer Spinne Angst haben kann. Zumindest nicht vor solchen Exemplaren, wie es bei uns welche gibt. Oder vor einer Maus. Dieses kleine, niedliche Tierchen mit der spitzen Schnauze und dem Schwänzchen. Und doch auch Dinge, vor denen man normalerweise keine Angst hat. Kann man Angst bekommen, wenn sie plötzlich gehäuft auftreten? Ein Beispiel aus dem Tierbereich, gerade weil ich die Maus erwähnt habe. Als ich in Friedensau Theologie studierte, haben wir am Nachmittag immer irgendwo in den dortigen Betrieben gearbeitet. Ich war in der Landwirtschaft und im Frühjahr wurden die Mieten ausgehoben. Kartoffelmieten, Rübenmieten. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, da sind massenhaft Mäuse drin. Vor allem das letzte Stück, ein Meter. Da sind 40, 50 Mäuse drin. Und da haben wir uns einmal einen Spaß erlaubt, indem wir von der Küche uns einen großen Marmeladeneimer, es gab damals diese Papp-Marmeladeneimer, die ganz glatt waren, und wenn du da eine Maus reingetan hast, die hat keine Chance rauszukommen. Zwei haben gearbeitet und einer hat Mäuse gefangen. Und dann war in dem Eimer mindestens 40, 45 Mäuse. Und ich hatte mal gelesen, eine Katze hat Angst vor Mäusen, wenn sie zu viele auf einmal sieht. Und unser Abteilungsleiter, der hatte eine Katze. Und dem habe ich gesagt, du hol mal deine Katze. Wenn die Mäuse sieht, rennt die weg. Da sagt er, meine Katze hat doch nicht Angst vor Mäusen. Ich wusste ja auch nicht, ob das klappt. Ich habe es ja nur gelesen. Der holte seine Katze, nahm sie unterm Arm voller Stolz, ließ sie reingucken, weg war die Katze. Ja, wenn etwas gehäuft, wenn etwas verstärkt auftritt, kann es auch in der entsprechenden Weise belastend sein. Wir könnten genügend Beispiele noch aufführen im Hinblick auf Angst, die uns im allgemeinen täglichen Leben begegnet. Aber das ist nicht die Aufgabe unserer Predigt. Für mich ist es viel wichtiger, der Frage nachzugehen, haben wir auch Angst vor Gott? Oder müssen wir vor Gott Angst haben? Das erste Menschenpaar versteckt sich, weil es sich vor Gott schämt aufgrund seiner Taten. Aber vor Gott kann man sich nicht lange verstecken. Sie werden entdeckt und beginnen, so wie wir es bis heute kennen, sich zu rechtfertigen. Und Rechtfertigung meistens im Sinne von Schuldverschiebung. Nicht ich, sondern der oder die. Die solltest du mir genauer anschauen. Und letztlich ist oftmals die Schuldverschiebung ein Kreislauf, wenn man Gott mit drin hat. Nämlich, zum Schluss ist er derjenige, der ja eigentlich alles verhindern könnte, der ja eigentlich alles ändern könnte. Er ist derjenige, der schuld ist. Warum gibt es Kriege auf dieser Erde? Warum müssen so viele Menschen verhungern? Warum wird durch diese Corona-Krise die Wirtschaft kaputt gemacht? Viele sind am Existenzminimum oder noch darunter, verhungern über den Rahmen des üblichen Anführungsstriche hinaus. Je mehr ich Gott verantwortlich mache, wird die Angst ihm gegenüber kleiner. Denn der Abstand zwischen ihm und mir wird geringer. Nicht ich bin schuld, sondern er. Das Verhältnis groß und klein verändert sich. Jesus hat im Umgang mit den Zeitgenossen immer wieder warnend darauf hingewiesen, dass der Mensch zu dem stehen soll, was seine Taten beinhalten. Der Pharisäer, der seinerseits herabschaut auf den Zöllner und sagt: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie dieser da. Oder wenn letztlich ein Volk wie das Volk Israel eigentlich über die Geschichte hinweg nachzuverfolgen, immer ein verfolgtes Volk ist. Auf der einen Seite gesegnet von Gott und auf der anderen Seite unter einem besonderen Fluch stehend. Wobei ich niemanden reinwaschen will, der diesen Fluch ausführt vor Ort. Aber im Grunde genommen haben sie selber immer wieder auch festgestellt, eigentlich könnte es anders sein, wenn wir uns als Volk, als Personen anders verhalten würden. Besonders immer wieder bezogen auf den Sabbat. Sabbatübertreter, die im Grunde genommen das Kommen des Messias verhindern. Und da gibt es neuerdings einen, der ist ein besonderer Sabbatübertreter. Dieser Jesus da. Der heilt auch noch am Sabbat und lässt einen Geheilten die Matratze tragen. Der lässt seine Jünger Ehren ausraufen. Der ist einer, der Menschen die Sünden vergibt. Das ist einer, der lästert Gott. Was bedeutet das für uns als Volk? Der unschuldige Tod Jesu am Kreuz ist das brutalste Beispiel für die Schuldverschiebung als Umgang mit der Angst. Einstmals versuchte man, den Göttern gleich zu sein. Das taucht ja auch in der Bibel auf. Turmbau zu Babel. Gleich sein dem Allerhöchsten. Auf einer Stufe stehen. Da gibt es kein Groß, da gibt es kein Klein. Miteinander auf einer Ebene leben. Heute ist ja das Thema auf Augenhöhe massenhaft im Gespräch, auf die verschiedensten Gebiete angewandt. Manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt, sollte man mal intensiv darüber nachdenken. Aber bezogen auf Gott in den unterschiedlichsten Mythologien der Religionen gab es immer wieder besonders begnadete Menschen, die ihrem Gott, den man in der Vorstellung hatte, näher standen, bis hin ins Christentum bezogen auf die Heiligen, die so zwischen dem normalen Menschen und zwischen Gott stehen und die ja vielleicht auch ein Stückchen vermitteln könnten, etwas für mich tun. Und da gibt es andere, die versuchen ständig an sich zu arbeiten, ihren Charakter zu verbessern, mit den Lüsten des Lebens und den Begierden mehr fertig zu werden, immer besser zu werden und damit den Abstand zu verringern zu Gott. Und wenn ich eines Tages überhaupt nicht mehr in dieser Hinsicht schuldig werde, dann, und wenn nicht, immer wieder nagt doch irgendwie der Gedanke, reicht es, meinem Gott zu begegnen, oder kann ich vor ihm nicht bestehen? Da besuche ich ein adventistisches Altenheim und sehe, wie der eine nur darauf bedacht ist, dass er genügend zu essen hat und ein bisschen besser wegkommt als der andere. Und ich sehe den zweiten, der von Neid zerfressen wird, weil er immer meint, dem anderen geht es besser im Hinblick auf seine Verwandtschaft, im Hinblick auf seine Gesundheit, bezogen vielleicht auch auf die Nähe Gottes ihm gegenüber. Ein Dritter hat mit seiner Schwatzhaftigkeit zu tun und es kümmert ihn eigentlich nicht, ob das, was er sagt, stimmt oder nicht stimmt. Er prüft es auch nicht. Er hat das Herz auf der Zunge. Und ein Vierter sitzt in der Ecke und beklagt den ganzen Tag sein Schicksal. Und ich? Bin ich auch so? Oder werde ich eines Tages so sein? In Matthäus 19, ab Vers 16, kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt: Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Und Jesus sagt ihm: Halte die Gebote. Und voller Stolz sagt er: Das tue ich von Kindheit an. Gratuliere! Aber er fragt: Was fehlt mir noch? Warum fragt er weiter? Jesus hat ihm doch geantwortet. Es könnte ja noch etwas fehlen. Und Jesus sagt: Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und komm und folge mir nach. Und er ging traurig von dannen, kein Happy End. Ihm fehlt nicht etwas, ihm fehlt alles. Nicht die Qualität des Charakters ist entscheidend, sondern die Nachfolge. Nicht was ich tue, sondern was er tut. Die erste Maßnahme gegen die Angst ist ja im Allgemeinen immer, dass man leugnet. Wegen irgendwelcher Schmerzen zum Arzt gehen, wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe verschlafen, aber ich konnte nichts dafür. Da waren entsprechende Umstände ausschlaggebend. Und vor Gericht ist es selten der Fall, dass der Angeklagte sagt: Ich bin schuldig. Er ist unschuldig und leugnet, und dadurch ist er erstmal aus dem Schneider raus. Aber nur vorübergehend. Denn immer mehr wird er eingekreist mit Fragen, die er nicht richtig beantworten kann oder wo sich seine Antworten widersprechen. Der Kreis wird immer enger. Du bist doch auch einer, der da mit Jesus auf der Straße gewesen bist. Ich kenne ihn nicht. Gerettet. Bis zur nächsten Anklage oder bis zum Hahnenschrei. Und das Ergebnis: Wenn letztlich alle Spiele durchgespielt sind und jeder hat dabei seine eigenen und das Repertoire erschöpft ist, stehe ich letztlich wieder vor Gott, und zwar so, wie ich bin. Ich habe keine Entschuldigung mehr, ich finde keinen Sündenbock. Das Versteckspiel und die geistlichen Turnübungen helfen nicht mehr. Ich bin daher immer noch gefragt und stehe vor Gott. David steht auch vor Gott. Er hätte vielleicht als König sagen können: Für mich gelten nicht die Gesetze so wie für den normalen Bürger, den normalen Untergebenen. David spricht sich schuldig und bittet um Vergebung. Der Zöllner diskutiert auch nicht lange, wenn er diesen Pharisäer sieht, den er als einen frommen Mann einschätzt, sondern er kann nur beten: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und die Praxis macht deutlich: Wir sind sündige Menschen und bleiben es ohne seine Hilfe, ohne seinen Eingriff. Der biblische Begriff Sünde bezeichnet vordergründig nicht das Handeln, sondern das Sein. Römer Kapitel 3, Vers 9 sagt Paulus: Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Unter. Jeder weiß, wie es aussieht, wenn jemand unter dem Auto oder unter dem Tisch liegt. Da ist etwas über ihm. Wenn ich unter der Sünde bin, dann ist die Sünde über mir. Hans Gerhard hat einmal in einem seiner Vorträge ein ganz profanes Bild gebraucht. Eigentlich meint man, dieses Bild gar nicht anwenden zu dürfen, bezogen auf den Ernst dessen, was wir eben miteinander bedacht haben. Und doch helfen uns Bilder manchmal, Dinge zu verstehen, die nicht immer leicht zu verstehen sind. Deswegen wende ich dieses Bild auch an. Stellt euch vor, ich habe eine Käseglocke. Jeder von uns weiß, was darunter gehört. Aber darunter ist doch eine Fliege. Die hat's gut. Die hat zu fressen. Die kann schlafen. Die kann sich bewegen. Die kann im Grunde genommen eigentlich alles tun. Und dennoch hat sie ein Problem. Sie ist nicht frei. Sie ist gefangen. Es ist kein moralisches Problem. Selbst wenn sie die beste aller Fliegen wäre, sie käme unter der Käseglocke nicht heraus. Sie kann ihr Schicksal nicht ändern. So wie Paulus in Römer 7, Vers 28 sagt, wir sind unter die Sünde verkauft. Sklaven gehörten einem Herrn, konnten nicht selber tun und entscheiden, wie ihre Lebensgestaltung aussehen mag. Sie mussten tun, was ihnen gesagt wurde, was ihnen aufgetragen war und wenn es über ihre Kräfte ging. So schlussfolgern wir. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das scheint dasselbe zu sein, ist es aber nicht. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Erst kommt der Mensch und erst danach kommt sein Handeln. Warum trägt ein Apfelbaum Äpfel? Dumme Frage. Warum trägt er keine Birnen? Weil er ein Apfelbaum ist. Aber manchmal möchten wir gerne Birnen ernten von dem Apfelbaum, so wie wir von dem Sünder gerne gute Früchte hätten, obwohl er nur sündige Früchte hervorbringen kann. Ich, elender Mensch, sagt Paulus, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Paulus hat eine Ahnung von diesem Schicksal, unter dem wir uns befinden und was die Sehnsucht nach Erlösung in uns wach werden lässt. Das heißt, wir haben den Zustand nicht bewusst gewählt. Wir sind hineingeworfen in dieses Umfeld, in das unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern schon hineingehörten. Zwar bin ich individuell derjenige, der sündigt und nicht mein Vater oder meine Mutter. Aber letztlich bin ich von dem Rahmen, der durch die Sünde gekennzeichnet wird und denjenigen, der der Ursprung der Sünde ist, gefangen. Keiner kommt da heraus. Der Sünde Sold ist der Tod. Keiner kann dem Tod entgehen. Aufgrund dessen gibt es nicht den vollkommenen Menschen. Sünde im Sinne der Bibel, die eben bereits auch im Denken beginnt, ist eine Daseinsbeschreibung. Damit wird auch klar, dass Sünde von Gott trennt. Und wieder erkennen wir, dass es in erster Linie nicht um Moral geht, sondern um verschiedene Welten. Unsere Welt, in der wir leben, und die göttliche Welt, die weit voneinander entfernt sind. Und das Sterbliche kann nicht die Verbindung zum unsterblichen Gott finden, obwohl wir das immer wieder suchen und versuchen. Deswegen hat es auch so manche Zwischenwelten gegeben. Wir hatten ja vorhin die Beispiele schon angeführt. Die Heiligen, die so ein Stück dazwischen stehen, ein bisschen mehr sind als der Normale. Oder das Fegefeuer ist auch eine gute Erfindung, wenn auch ein bisschen schmerzhaft. Aber auch da Läuterung, um letztlich dann doch dorthin zu kommen, wohin man will. Zwei verschiedene Welten, die auseinanderbrechen, um die Entfernung zu verkürzen, gibt es nur einen Weg von oben nach unten. Und zwar nicht nur die Entfernung zu verkürzen, sondern sie aufzuheben. Im Philipper Kapitel 2, Vers 7 steht, Jesus entäußerte sich selbst und wurde Mensch. Selbst wenn ich mein Schicksal einsehe und erkenne und ich bin da letztlich an eine Stelle gekommen, die mir die Einsicht vermittelt, finde ich dennoch keinen Ausweg. Aus der Existenzangst wird Verzweiflungsangst. Es sei denn, es geschieht etwas von außen. Es sei denn, einer hebt die Käseglocke hoch und die Fliege ist frei, damit sind wir wieder bei dem profanen Beispiel. Es sei denn, einer von außen greift ein und tut das, was ich selber nicht kann. So findet der verzweifelte Paulus, der um Erlösung ringt, nur mit diesem Blick zu seinem Ausruf Römer 7, Vers 24, ich bin voll Dank. Die Erlösung liegt in Jesus Christus, meinem Herrn. Und ich füge hinzu, zu 100%. Das ist die Kernaussage zum Thema Angst vor Gott. Die Hörer der Pfingstpredigt des Petrus werden von seinen Ausführungen bis ins Herz getroffen. Und ängstlich stellen sie die Frage, was sollen wir tun? Moment mal, wieder diese Fragestellung, die hatten wir doch vorhin schon mal, von dem reichen Jüngling. Aber die Antwort geht jetzt nicht in die Richtung, tu dies und das oder jenes, sondern lass etwas an dir geschehen. Nämlich, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und daraus erwächst neues Leben, und zwar als Werk der Erlösung, nicht zur Erlösung. Wenn ihr keinen anderen Satz mitnehmt, dann nehmt diesen mit. Als Werk der Erlösung, die Gemeinschaft mit Gott und die Begegnung mit ihm, nicht zur Erlösung, das, was ich aufgrund dessen tue. In einem Satz ist Evangelium meiner Meinung nach in der Bibel ganz kurz und treffend zusammengefasst. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Kürzer kann man es nicht zusammenfassen. Sie blieben in der Apostellehre, heißt, jetzt als Getaufte kann ich nicht machen, was ich will, bin ja erlöst, sondern das, was Gott mir in seinem Wort sagt, das ist es, was mich prägt. Sie blieben in der Gemeinschaft mit denjenigen, die in gleicher Weise die Erlösung durch Jesus Christus gesucht haben und sich zusammenschließen, zusammenfinden als Gemeinde. Von daher ist wichtig, dass wir auch als Gemeinde zusammengehören, bei aller Problematik, die im Augenblick da ist und die mancher vielleicht für die Zukunft sieht, ach, man muss ja nicht unbedingt immer da sein, der Sabbat da irgendwo zu Hause und mit Hope Channel ist auch ganz schön, ist sicher eine Lösung, aber nicht als Dauerlösung zu sehen, sondern als Vorübergang. Sie blieben in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, der ewigen und ständigen Erinnerung, dass er unser Erlöser ist und im Gebet in der Verbindung zu ihm. Daraus entsteht also ein Handeln nach den Vorgaben des Wortes Gottes aus der Verbindung zu ihm und aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Und zwar nicht mehr aus unserer Kraft und mit unserem Bemühen, sondern dass die Kraft des Heiligen Geistes uns befähigt, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten, als wir versucht haben, dadurch Erlösung zu erlangen. Ganz im Sinne der Antwort, die Jesus an den reichen Jüngling gab: Verkaufe alles, was du hast, ohne dass wir alles verkaufen müssen, und komm und folge mir nach. Gemeinschaft mit dem Erlöser, Gemeinschaft mit dem Erretter. Ich fasse zusammen. Wir gingen aus von dem Wort Jesu im Johannesevangelium: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst prägt unser Leben in vielen Phasen unseres irdischen Daseins. Wir haben genügend Beispiele diesbezüglich aufgezählt und genannt. Daher sagt Jesus: Ich habe die Welt mit all ihren Angstmomenten und deren Urheber überwunden und besiegt. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Es sei denn, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Ansonsten können wir Jesu Zuspruch für uns in Anspruch nehmen, damit ihr in mir Frieden habt.